Tridente, der Barça Podcast, der Peña Barcelonista de Viena.
Servus, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Flo.
Hallo, ich bin der Paul und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tridente, dem Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub. Wir haben uns mal wieder eine etwas längere Schaffenspause gegönnt,
vor allem ich mir. Ja? Ich würde sagen, wir sind stabil mit unseren Uploads. Alle 1,5 Monate bis 2 Monate kann man mit einer Folge rechnen.
Das stimmt. Für mich ist es die erste der Saison, was mir einen Vorteil verschafft, weil von mir gibt es keine Aufnahmen, wie ich Flick lobe, was mir aktuell jetzt schon auch ein bisschen in die Karten spielt. Weil ich würde sagen, so können wir gleich einsteigen. Die letzte Folge wurde aufgenommen von euch zwei und dem Raffi vor dem Spiel, dem Champions-League-Spiel gegen Belgrad. Das wurde gewonnen.
Erfolgreich, ja.
Genau, das war ein
5:0, oder?
Das war ein 5:2.
5:2, stimmt.
Aber trotzdem sehr erfolgreich. Und seitdem geht's leider in der Formkurve, ja, ich würde es mal sagen, bergab.
Zumindest in der Liga.
Also ich würde sagen, genau, Champions League, Hui, Liga, Pfui.
Seitdem sind es 3 Niederlagen, alle in der Liga, unter anderem daheim gegen Las Palmas und gegen Leganés. 3 Siege auch, 2 davon in der Champions League gegen Brest und in Dortmund und ein schon überzeugendes 5:1 in Mallorca und 2 Unentschieden in der Liga. 2x2:2, wobei vor allem gegen Celta haben sie innerhalb von 5 Minuten einen 2:0 aus der Hand gegeben.
2 Minuten waren es sogar, sehe ich gerade.
Genau, aber mit der roten Karte gleich davor waren es 4 Minuten. Und jetzt stehen wir nach 18 Spielen, glaube ich, bei 38 Punkten, was genauso viele sind wie letztes Jahr. Zu diesem Zeitpunkt, plus da waren wir halt Vierte, weil die anderen Mannschaften deutlich besser performt haben.
Und sowohl Atletico wie Real haben ein Spiel weniger.
Ja. Genau.
Das heißt, de facto könnten wir...
Der dritte Platz ist, ich sag mal, so schon wahrscheinlich oder nicht unwahrscheinlich.
Mhm. Vor allem, wenn man sich Atletico anschaut, die könnten mit dem Nachtragsspiel 3 Punkte vorziehen und mit dem direkten Duell könnte man auf 6 Punkte Rückstand am Wochenende. Gegen Atletico. Bei einer Niederlage wäre man 6 Punkte hinter Atletico, falls sie das Nachtragsspiel auch gewinnen.
Mhm. Was genau der Punkt ist, an dem wir in puncto Vorsprung waren, nach dem Clásico 6 Punkte vor Madrid. Ich würde sagen,
man kann sagen, die letzte Folge heißt Semana Blaugrana. Diese Folge sollte man vielleicht nennen Mes Not So Blaugrana, also ein Monat. Der nicht so blaugrana war.
Hat nicht Hansi Flick den November als beschissen bezeichnet und dann gesagt, der Dezember wird hoffentlich besser. Bisher schauen wir mal, würde ich sagen.
Zwei Niederlagen in Folge, oder? Jetzt gegen Las Palmas und...
Zwei Heimniederlagen.
Ja, zwei Heimniederlagen. Dazwischen war schon noch Betis
auswärts. Ja.
Genau. Mhm. Aber auch das nur ein Unentschieden. Dazwischen war auch Mallorca, das 5:1. Das ist natürlich auch das Ding, dadurch, dass man zurzeit die ganze Saison eigentlich alle 3 Tage Spiele sind, kann auch so ein schlechter Lauf sich mal mehr schneller akkumulieren, aber auch zwischendrin sind dann auch nochmal ein paar ganz gute Ergebnisse dabei. Ich würde sagen, wie seht ihr das, was denkst du über die letzten Wochen, wo siehst du die Ursachen?
Also ich muss sagen, ich sehe die Ursache bei mir, weil sobald ich mir das Heimtrikot bestellt habe, ging es stark bergab. Ja.
Nein, stimmt nicht.
Es ging davor schon bergab, aber es hat mich nicht besser über meinen Einkauf fühlen lassen, auch wenn es wunderschön ist. Aber
ist es schon da?
Nein, es ist verzögert natürlich die Lieferung und es kostet arsch viel Geld. Aber ein Problem, das schon irgendwie mir auffällt, ist, dass... quasi, was ich gelesen habe, eine Statistik, dass Barca seit August keinen Rückstand mehr gedreht hat, glaube ich.
Mhm.
Und immer, wenn sie als erstes kassiert haben, ein Deal, dann haben sie verloren oder unentschieden gespielt. Also sie haben kein Spiel gewonnen. Also es war gegen Monaco, haben sie als erstes kassiert, gegen Las Palmas, gegen Leganés, gegen Osasuna und gegen Sociedad. Und alle 5 Spiele haben sie verloren. Das heißt, Ergebnisse zu drehen scheint nicht mehr en vogue zu sein oder funktioniert nicht mehr so. Und was mir aufgefallen ist, ein bisschen, wenn man das Osasuna-Spiel anschaut, war ein bisschen meine Kritik, ich, der immer nach Rotationen schreit,
zu viel rotiert wurde.
Zu viel rotiert worden. Ich finde gestern zum Beispiel, oder nicht gestern, im letzten Spiel gegen Leganés, vorgestern am Sonntag, hat man gemerkt, dass, glaube ich, zu wenig rotiert wurde. Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Spieler teilweise ein bisschen ausgebrannt waren schon. Manche Spieler zumindest. Und man hat auch gemerkt, dass heute rausgekommen ist, Lamine Yamal hat natürlich 3 bis 4 Wochen aus, jetzt mit einer Knöchelverletzung. Und heute ist rausgekommen, dass er seit dem vorletzten Spiel oder so, wo er sich da wehgetan hat, schon nicht mehr auf 100% war, aber immer darauf gedrängt hat, weiter zu spielen. Das ist jetzt nach hinten losgegangen. Ich finde, man hat es ihm auch ein bisschen angemerkt. Also in Dortmund hat er zwar gut gespielt, aber die Spritzigkeit, also in seinem Antritt und so, hat ein bisschen gefehlt. Ich glaube, es ist schwierig. Also ich möchte Flick nach wie vor, ich bin positiv überrascht von ihm. Es war auch schwierig, den Kader gut auszubalancieren, weil am Anfang gerade im Mittelfeld alle Leute verletzt waren. Also wir hatten ungefähr 3 bis 4 Leute und dann ist Olmo auch noch ausgefallen zwischendurch. Und ich merke jetzt, dass jetzt hätte ich gerne mal langsam, dass jemand anstatt Pedri spielt, dass Casado vielleicht
aber
ein bisschen...
Aber hat wieder... Also, ja.
Natürlich, aber es ist... Du musst irgendwo die Kräfte auch einsparen,
ja,
weil die Saison ist lang. Und wie gesagt, wir spielen jetzt alle 3 Tage und irgendwann rächt sich das. Und es fängt jetzt schon leicht an, sich zu rächen. Gerade gegen Leganés jetzt am Wochenende habe ich nicht das Gefühl, dass sie super schlecht gespielt haben. Also zweite Hälfte war natürlich schwächer. Aber von den Chancen, wenn die Chancenverwertung stimmt, gewinnst du, wenn du, keine Ahnung, ein Drittel deiner Chancen machst, gewinnst du 3-1 ohne Probleme.
Ja.
Wenn Lever eine der 3-4 Chancen, die er hat, 200-prozentige reinmacht, wenn Rafinha den Lattentreffer reinmacht, wenn Koundé eine seiner 2 Chancen reinmacht, dann schaut das alles anders aus.
Oder der Keeper nicht halt wieder mal so klassisch das Spiel der Saison macht. Also
genau.
Auch ein paar Dinge rausgeholt.
Und auch, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich noch sagen wollte, aber es war auf jeden Fall, also ich finde, sie haben gut rausgespielt am Sonntag und das war oftmals ein bisschen das Problem teilweise. Ich habe halt das Gefühl, dass sie in der Defensive Mannschaften sich ein bisschen darauf eingestellt haben, die Abseitsfalle besser zu umgehen. Und das wird halt, also gerade gegen Leganés vorm Tor, Munir war alleine auf weiter Flur und hat es verdaddelt. Ich habe das Gefühl, dass Balde ein bisschen anfälliger ist, im Gegensatz zum Rest der Verteidigung
ja,
für die Abseitsfalle. Und der Corner war grottenschlecht verteidigt. Also
extrem schlecht, aber ich würde auch einen Eigennamen nennen in dem Fall. Also ich finde nicht, dass, weil du von Rotationen gesprochen hast, der reingekommen ist statt Kubasi, hat nicht glänzend ausgeschaut.
Ehrlich?
Also das muss man auch sagen. Und ich bin aber, du hattest es vor dem Spiel geschrieben, ja, ich glaube, du warst es, gut, dass rotiert wird, ja, dass Kubasi mal ausruht. Ich bin auch der Meinung, dass es gut ist. Ist auch wichtig, dass die Spieler ein bisschen Chancen bekommen, auch wenn sie dann Fehler machen, nachdem sie eben so wenig spielen. Das gehört dazu. Ich glaube, wenn man weiter an ihnen festhält, bis jetzt haben eigentlich alle Spieler dann Flick bewiesen, dass sie den Platz in einer Startelf oder die Chancen verdient haben. Ja, also würde ich fast keinen Spieler ausschließen. Nicht einmal de Jong. Gut.
Sakrileg!
Es wirkt schon so, als würde er ausgeschlossen werden, wenn er also nicht einmal den ist. Schon
ja, es ist, also fällt mir schwer, was Gutes über de Jong zu sagen. Ja, ich finde es cool, dass der Flick ihm 2 Chancen hintereinander gegeben hat. Der Hut ab, auch gegen Dortmund relativ lang gespielt hat, dann glaube ich, wenn ich mich nicht falsch entsinne.
Ja, und zum Beispiel, also auswärts gegen Mallorca.
Und wir haben dann das Spiel dann gewonnen.
Also hat der
gewonnen.
Spiel super beeinflusst gegen Mallorca und auch gegen Dortmund.
Madrid auch schon.
Gegen Madrid war auch stark,
ja. Ja, also gut, ich bin schon ruhig. Das letzte Mal habe ich über Ferran gelästert und man sieht, was rauskommt, wenn ich über Ferran lästere.
Ja, deswegen ist der Paul nämlich auch
Fußball
heute da.
Gott, also jetzt, wo ihr schon ansprecht.
Wir kommen noch auf den Ferran zu sprechen, da bin ich mir sicher. Na, was ich aber sagen wollte, die Abseitsfalle ist
halt abgesehen davon, dass sie eben gegen Munir nicht funktioniert hat, halt auch sehr abhängig vom Spielverlauf. Ja. Und wenn du ein Gegentor nach 4 Minuten kassierst, kannst gerade gegen eine kleine Mannschaft, kannst dir die Abseitsfalle und das hohe Pressing in die Rohr schmieren, ja, weil es nichts bringt, weil du selten den Gegner dazu bewegen wirst, dass er viel riskiert. Wobei jetzt dann erstaunlicherweise Leganés doch noch ein paar Mal sehr, sehr offensiv am Ende des Spiels geworden ist, was ihnen durchaus hätte auch zum Verhängnis werden können. Also natürlich die Abseitsfalle und diese hohe Verteidigung, die lebt davon, dass man eben kein Tor kassiert. Ja? Und wie du sagst, es ist danach relativ schwierig, dass sie ein Tor erzielen. Wobei ich eben gegen Leganés, ich kann es nicht für alle anderen Spiele verallgemeinern, weil es gab wirklich wahnsinnig schlechte Spiele. Die hätte auch Xavis Mannschaft abliefern können. Aber also Leganés, ja, ist sau bitter, wie es ausgegangen ist, aber ich kann nicht sehr viele Kritikpunkte vor allem nach dem Rückstand kann ich dann nicht mehr vieles Schlechtes sagen über die Mannschaft. Ja, also mir fällt nicht viel ein. Olmo hat ein bisschen zu sehr von diesen direkten Pässen zu sehr insistiert. Andererseits finde ich sie geil, weil bei jedem hat es das Gefühl, ein Zentimeter mehr und der reißt das Spiel. Also dann in zwei oder die Verteidigung von Leganés in zwei. Aber es wurde sehr viel durch die Mitte angegriffen. Mhm. Auch weil, glaube ich, Ansu relativ schnell verletzt war und davor auch schon. Habe ich Ansu? Ah. Ja, ich bin so konditioniert, Entschuldigung. Lamin.
Ansu, eben. Irgendein Verletztes muss Ansu sein.
Ja.
Solange es nicht Pedri ist.
Ja, also das Sonntag würde ich eben mal ein bisschen herausnehmen aus diesen schlechten Leistungen in der Meisterschaft und eher ich würde ja gerne auch über den Lewandowski schimpfen, ja, der die Chance nicht verwertet hat, aber ich meine, er muss mal zu diesen Chancen kommen und wie er die Bälle angenommen hat, das war schon ziemlich geil, ja, also das hat mir Da bin ich ein bisschen zwiegespalten, ja, weil ja, ich finde, einen hätte er machen müssen, ja, oder mindestens eigentlich hätte jeder von denen machen müssen, aber er ist in diese Situation zu kommen, war schon sehr beeindruckend für den Abschluss. Der Abschluss war halt lausig, ja.
Ja, und heuer kann man ihm ja auch, also nicht wegen ein, zwei schlechten Spielen den Vorwurf machen, weil die Leistung an sich stimmt ja absolut und ist sehr, sehr stark und viel stärker, als ich glaube, wir alle es erwartet hätten. Also,
Mostev. Und Flick nimmt ihn, das gefällt mir aber wiederum, dass er ihn ein bisschen die Verantwortung genommen hat und ihn oft schon nach 70 Minuten auswechselt. Ja.
Gegen Dortmund zum Beispiel, früh ausgewechselt, kritischer Spielstand, was uns gebracht hat zum Matchwinner. Jetzt können wir an den Paul kurz übergeben, damit er eine Liebessymphonie an Ferran.
Also, formuliert. Ich habe ja immer an ihn geglaubt.
Das stimmt leider, ja.
An Leber, oder?
Auch an den. Das Lustige ist ja, dass ich eigentlich im Ferran auch schon langsam so ein bisschen abgeschrieben hatte.
Echt?
Habe ich auch das letzte Mal im Chelsea gesagt. Wo er das
war aber sehr klein, weil ich habe es nicht
gehört. Wo er das irgendwie, welches Spiel war das denn? Wo er das eine Tor so reingestümpert hat.
Muss mal Mallorca gewesen sein?
Ja, ich glaube schon, wo er den Ball trifft und der Verteidiger ihn abfälscht oder deswegen durch die Beine vom Keeper geht.
Der Verteidiger den anderen anfetzt und deswegen fällt er vor die Füße.
Also, aber er bringt halt ein anderes Element rein, was glaube ich schon ganz gut funktionieren kann im Vergleich zu Lewandowski, dass er da halt einfach deutlich aktiveres Pressing spielt und er ist jetzt eindeutig der schlechtere Stürmer, aber kann in der richtigen Spielsituation schon auch noch was bringen. Und ich finde es halt gut, dass er da wenigstens jetzt mal reinkommt, weil, wie ihr es eben mal davor auch angesprochen habt, es ist einfach, die Rotationen sind zu wenig, es ist einfach wie, aber gleichzeitig ist es halt auch immer das Problem, immer wenn Flick versucht hat zu rotieren, ist es halt schiefgegangen. Das ist so die Frage, natürlich wäre es schön und natürlich würde man sich in so ein Spiel wie Leganés einfach also wünschen, dass der Flick halt sagen kann, ja, er rotiert 6 Spieler raus, weil es wird schon klappen. Aber ich verstehe auch, dass ein bisschen das Vertrauen quasi fehlt in dieses, die Rotationen klappen, weil es einfach die letzten Wochen immer schief gegangen ist. Und dadurch verschärft sich halt immer weiter der Druck. Also quasi die Rotationen klappen nicht oder es wird nicht rotiert und die Spieler werden immer müder. Also ich glaube, dass da so eine Dynamik eingetreten ist, die jetzt halt auch oder dann hoffentlich dann so über die kurze Weihnachtspause sich vielleicht ein bisschen wieder entschärfen lässt. Aber ich glaube, dass viele Spieler einfach ausgebrannt sind und die Ersatzspieler einfach das nicht ganz übernehmen können. Ich verstehe auch nicht zum Beispiel, warum Pablo Torre relativ wenig Spielzeit in letzter Zeit bekommt, der eigentlich immer ganz gut überzeugt hat, wo er jetzt in den kürzeren Auftritten, die er hatte, ist auch auffällig, dass Gavi immer noch nicht wirklich...
Nicht mal gestartet hat einmal.
Ja. Genau. Also was ich jetzt prinzipiell jetzt vermute, dass da auch irgendwie gesundheitliche Überlegungen dahinter stehen und dass man versucht, ihn langsam wieder ranzuführen, was super ist, aber was halt auch ein bisschen das Problem verschärft und wo man einfach merkt, wo auch, glaube ich, die Wahrnehmung eine andere ist, weil wir sehen halt, Gavi ist zurück, aber Gavi ist halt noch nicht zurück wie vor über einem Jahr. Und der fehlt halt einfach. Und der wäre zum Beispiel so einer, wenn der halt in Topform ist gegen Leganés, dann also rennt der halt einfach sich gerade zum Beispiel auch in der zweiten Halbzeit, weil da finde ich, bei dem Spiel finde ich sehr spannend, euch oder eure Einschätzung zu hören, weil ich habe nur die zweite Halbzeit gesehen von dem Spiel und habe es für eine absolut erbärmliche Leistung gehalten, weil in der zweiten Halbzeit ging wirklich gar nichts mehr.
Ich finde das also, unterteilen, weil ich finde am Anfang, also gerade wie sie aus der Kabine gekommen sind, haben sie sehr stark Druck gemacht. Also die ersten 10 Minuten haben sie gepresst, haben Chancen gerettet und haben wirklich gut gespielt. Danach hast du halt gemerkt, Leganés ermüdet sich, parkt nur noch im 16er und dann ist halt schwierig, sich durchzukombinieren. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo ich das Problem sehe beim Spielstil, weil, wie du schon gesagt hast, Matthias, sie spielen sehr, sehr viel über die Mitte. Von außen kommen wenig Impulse. Also es ist so, es wird der Ball rausgespielt und dann irgendwie reingedroschen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwo gewinnbringend ist oft.
Ja, also, aber Koundé, Lamine, die ersten 10 Minuten war das Dynamit, ja, von der zweiten Halbzeit am Sonntag.
Nein, aber ich meine auch zum Beispiel eher
und die linke Seite. Und auch gegen Dortmund, glaube ich, war ja das...
Ja, also Lamine war da sehr stark auf der rechten Seite, aber ich finde auch zum Beispiel... Koundé ist sowieso einer der Spieler von der Saison für mich, auch wenn er ein, zwei Fehler gemacht hat immer wieder mal, aber was der spielt rechts außen ist extrem stark. Ich finde auch zum Beispiel, dass Baldé, ich hätte mir ein bisschen mehr Entwicklung von ihm erwartet, was seinen Ball angeht. Ich habe das Gefühl, er schaut so wenig auf und trischt ihn einfach irgendwo in die Mitte. Und manchmal müsste er ein bisschen mehr schauen, wo jemand ist.
Also ich finde, dass die ersten Flanken in der ersten Spielhälfte unglaublich gut waren. Er hat 3 wahnsinnig gute Flanken angebracht.
Oder gegen Madrid, wobei er da auch alle Zeit der Welt hatte. Aber ich finde eben, ich glaube, dass Baldé auch ein bisschen eine undankbare Rolle hat, weil das hast du vorhin auch angesprochen mit der Abseitsfalle, weil er halt ganz alleine eigentlich diese Seite beackert, weil er doch auch Rafinha oder wer auch immer am linken Flügel spielt, sehr stark in die Mitte zieht. Und er ist eigentlich der linke Außenstürmer und muss trotzdem hinten mitmachen. Und ich glaube, dass man ihm auch das dann manchmal einfach auch anmerkt in, weiß ich nicht, Konzentrationsfehlern in der Abseitsfalle oder auch dann irgendwie nicht mehr immer die besten Flanken. Also ich glaube, dass es auch eine undankbare Rolle ist, die er da teilweise
hat. Ja, und also, was du schon sagst, und wo ich zustimmen muss, im Gegensatz zur rechten Seite, wo Lamine immer einen Koundé hat, der hinterläuft und auch weit ist und dann kann er reinziehen oder er kann mit Koundé kombinieren, ist es was anderes. Bei Rafinha ist eigentlich immer in der Mitte, er ist nie links außen. Das heißt, Baldé hat die ganze Seite für sich alleine. Das heißt, beackert eine Doppelposition alleine quasi und wenn die halt gut abgesichert ist defensiv, tut er sich schwieriger, da stimme ich euch schon zu. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich das Problem ein bisschen sehe, also wo ich ein bisschen frustriert war am Sonntag vor allem, war, dass sie permanent nur durch die komplett dichte Mitte versucht haben, sich mit kurz vor Spiel, was ich an sich nicht schlecht finde.
Und es war ziemlich schön teilweise, ja.
Genau, aber sie sind nicht wirklich weit gekommen, das war das Ding. Also es war so dieses... Das ist schon öfters, hat das funktioniert die Saison und ich weiß auch, dass das quasi taktisch ein Kniff ist von Flick, die Mitte zu überladen und dann vielleicht hier und da einen Ball nach außen zu spielen, sodass sie quasi die Verteidigung sich nie relaxen kann und nur in der Mitte massiert sein kann. Aber wenn du halt eine Mannschaft hast, die mit 10 Spielern nur rumsteht und die Mitte eng macht, dann kannst du dich halt nicht mit 2-3 Pässen easy durchkombinieren und irgendwo zum Abschluss
kommen. Es wurde auch nicht geschossen. Ich glaube, einen einzigen Schuss außerhalb des 16ers haben wir am Samstag. Sonntag, ja.
Termin.
Gleich auf den Zahn ausgeschlagen wurde.
Genau. Wobei, Zeit danach Olmo, oder?
Genau, ja.
Also wenigstens diese Statistik führen wir an in der Liga.
Wahrscheinlich. Wobei das ja dann auch gleichzeitig so ein klassisches Pep-Jahre-Kritikpunkt ist. Schon, es ist ja eigentlich schon auch, also, weil ich habe eben auch diese Woche, glaube ich, irgendwie so ein Taktikvideo gesehen, wo es, also das, wie wenig Flanken wir dieses Jahr schlagen. Und letztes Jahr hat es uns alle, oder mich zumindest auch gestört, dass wir viel zu viel mit Flanken gespielt haben. Und das finde ich, das erinnert mich ein bisschen an dieses klassische Pep-Problem, wo es eben auch eher gegen die Kleinen war oder diese gegen Celtic irgendwie so mal.
Die massierten,
die irgendwie ein Ding reinnudeln und halt 90 Minuten komplett hinten drin stehen. Und es war halt, deswegen finde ich insofern vielleicht dieses Spiel am Sonntag, das, über das wir natürlich relativ viel reden, was das, das letzte war, so ein bisschen auch die Ausnahme, weil es ist halt wirklich Worst Case. Du fängst dir komplett deppert nach 3-4 Minuten Gegentor ein und dann stehen die halt hinten drin und machen gefühlt fast nichts mehr, bis sie dann wieder angefangen haben, was zu machen. Und dann wurde es am Schluss nochmal auch offener und das war ein bisschen riskant eigentlich von Leganés. Aber ich finde, dass dieses Problem, dass sie ein bisschen schwerfälliger spielen, auch in den Spielen davor schon sehr, sehr deutlich sichtbar war. Und da war es, glaube ich, ist mehr, würde ich jetzt eher vielleicht das Problem sehen als Leganés, das einfach irgendwie so, ja, Perfect Storm sozusagen gegen uns war oder für Leganés. Aber zum Beispiel finde ich ein bisschen auffällig, aber auch beunruhigend, dass Olmo in meiner Wahrnehmung eigentlich seit seiner Verletzung oder seitdem er davon zurückgekommen ist, kaum noch an die Leistungen vom Saisonstart anknüpfen kann. Und der war halt schon, also auch überragend zu Saisonbeginn und hat genau aus diesen kniffligen Situationen oft nochmal irgendwie was rausgeholt und hat dann halt den perfekten Ball irgendwie weitergespielt oder die direkten Pässe und dadurch das Spiel halt beschleunigt. Und das fehlt ein bisschen, finde ich, in letzter Zeit. Und ich weiß nicht, ob es die Spritzigkeit ist, ich weiß nicht, ob es irgendwie die Form ist.
Aber viel hat er ja eigentlich, finde ich, nicht gespielt eigentlich, oder? Also seitdem er zurück ist von der Verletzung. Ich habe immer das Gefühl, dass er nach wie vor sehr geschont wird. Aber das hatten wir ja auch im Sommer schon angekündigt, dass das wahrscheinlich so sein würde. Also
der große Flug.
Ja, genau. Also ich hatte es nicht angekündigt. Ich hatte nie gute Idee, ja. Aber ja.
Befürchtet, ja.
Ich denke halt, also der kommt auch von der Verletzung zurück. Und ich glaube, sie werden, also wenn es nicht rund, wenn es rund läuft, dann geht halt alles auf und du spielst überragend. Wenn es nicht rund läuft, dann gehen dir halt manche Bälle nicht auf und das merkt man bei ihm auch gerade sehr. Und gerade wenn du gegen Mannschaften spielst, die in der Mitte total massiert stehen, ist es halt für jemanden, für einen Spieler, der in der Mitte genau zwischen den Linien spielt, wenn da halt 4 Spieler sind, dann geht der Pass nicht auf, wenn er nicht pipifein 1 auf den Zentimeter kommt, sondern 1 Zentimeter weiter, dann ist ein Verteidiger dazwischen. Aber ja, also ich finde, es ist auf jeden Fall beunruhigend. Was nicht so beunruhigend ist, ist, dass anscheinend nicht wirklich eine andere Mannschaft die Liga gewinnen will. Also Atletico hat jetzt aufgeholt, aber Madrid patzt ja auch immer wieder. Wie du gesagt hast, im letzten Jahr waren wir schon zu dem Zeitpunkt Vierter und lange abgehängt. Also man ist noch drinnen. In der Champions League schaut es dabei noch gut aus, auch wenn da jetzt noch einige Brocken auf uns zukommen. Also da haben wir bis jetzt auch nicht das, also es waren schon schwierige Mannschaften dabei, aber es kommt jetzt noch, ja natürlich, also Bayern war schwierig und Dortmund war schwierig. Man hat gegen Monaco gepatzt, aber jetzt kommen noch Atalanta und
Benfica.
Also keine gute Mannschaft für uns und Atalanta, die auch sehr stark sind. Da kann man schnell und vor allem vorne ist es sehr gedrängt, schaut jetzt sehr gut aus. Aber was ich sagen wollte dazu ist, dass man muss halt einen Weg finden als Trainer, dass du den Kader, den du hast, einbaust. Du kannst nicht sagen, es funktioniert mit 11 Spielern, deswegen spiele ich die ganze Saison mit 11 Spielern durch. Das funktioniert nicht, weil irgendwann sind die halt hinüber. Da musst du halt einen Weg finden, das ist deine Aufgabe als Trainer, um Rotationsspieler einzubinden. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass zum Beispiel jemand wie Gavi, wenn er gekommen ist, Also bei anderen Spielern, die von Beginn an spielen, wie ein Pedri, wie ein Casado, wie ein Olmo, wie ein Rafinha, habe ich das Gefühl, die wissen, was ihre Rolle ist in dem taktischen Gefüge. Mhm. Und Gavi, habe ich das Gefühl gehabt, wusste nicht ganz genau, wo er mal umrennen soll. Bei Fermin habe ich das auch teilweise, wenn er gekommen ist, wo ich das Gefühl hatte, die sind noch nicht so drin in diesem ganzen taktischen, in dieser taktischen Struktur. Und das wäre auf jeden Fall was, wo ich mir mehr Anpassung wünschen würde. Mhm. Das Zweite, was ich noch sagen will, ein klaffendes Loch ist, was wir vor der Saison schon angesprochen haben und das uns jetzt in den Arsch beißt, wir haben zu wenig Flügelspieler. Also deswegen wollten wir unbedingt einen Nick Williams, ich zumindest, weil du dann mehr Optionen auf dem Flügel hast. Man merkt es jetzt, wenn sobald Lamine verletzt ist, was er war und jetzt wieder ist, rennt es nicht rund, weil er das einzige kreative Outlet ist, nach vorne hin. Also er ist die Person, die diese Pässe spielt. Rafinha ist jemand, der die Läufe hinter die Linie macht, als zweiter Stürmer. Aber du bräuchtest noch irgendjemanden, den du vorne rein rotieren kannst. Ja. Sobald Lamine weg ist, sobald Rafinha weg ist, haben wir keinen ansatzweise gleichwertigen Ersatz, auch nur auf der Hälfte des Niveaus. Mhm. Und das beißt uns in den Arsch, weil im Mittelfeld theoretisch haben wir genug gute Spieler, aber vorne wird es dann ein bisschen schwierig.
Mhm. Den Gedanken hatte ich eben jetzt auch neulich mit Olmo quasi dieses...
Vom Flügel.
Na, also wir, also am Saison- oder Vorsaisonstart war ich skeptisch, warum wir ihn holen. Dann hat er überragend gespielt zu Saisonbeginn und jetzt, wo es halt wieder schwerer läuft, irgendwie so dieses Jahr, aber genau deswegen wäre eben Nico eine schöne Option gewesen, ist gleichzeitig halt auch Wunschkonzert, der wollte halt nicht gehen und wäre viel teurer gewesen von Gehaltskosten, bla bla.
Vielleicht, ja. Aber ja. Ablösesumme oder Gehaltskosten.
Ja, aber so, also deswegen kann man es jetzt nicht, also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, es war der, also sie hatten beide Optionen und haben sich für die falsche entschieden, aber deswegen wäre es halt gut gewesen, so jemanden zu holen. Sehe ich schon auch so, vor allem, weil eben im, es hat ja auch zum Beispiel, Fermin hat ja, wenn ich mich nicht täusche, im Klassiker von Anfang an auf der 10 gespielt und da auch einen sehr guten Job gemacht. Also da gibt es ja auch irgendwie...
Und Pedri wäre ja auch jemand, den ich gefühlt auf die 10 fühle. Also ich finde, er spielt jetzt diese Doppel-6, aber eigentlich würde ich ihn eher als Achter sehen oder als kreatives Out, also als kreativen Spieler. Und das macht er halt jetzt nicht. Der macht den Job auch als Doppel, in der Doppel-6 überragend. Aber das wäre auch jemand, den du da hinstellen könntest, der vielleicht nicht dieselbe Schussqualität wie Olmo hat, aber trotzdem von den, den kreativen Impulsen ein ähnlicher Spieler ist, meiner Meinung nach.
Ja, und die Schussqualität von Olmo bringt halt nichts, wenn er nicht schießt, wie beispielsweise am Sonntag. Also jetzt nur so
Einmal hat er geschossen, aber er hat sich an Standbein geschossen im Strafraum. In der ersten Halbzeit.
Das kriegen auch andere.
War auch noch eine super Chance, die ich nämlich vorhin vergessen habe zu erinnern.
Na, aber also da finde ich, glaube ich, also da kommt das jetzt so ein bisschen zum Tragen und eben das einfach auch viele Spieler, die es doch nicht, also wie du es eh auch angesprochen hast, Flo, nicht die Chancen kriegen aktuell, aus Gründen, die wir natürlich nicht einsehen können, aber eben ein Pablo Torre zum Beispiel könnte wahrscheinlich schon eigentlich oder sollte wahrscheinlich öfter mal spielen, um andere Spieler zu entlasten, wobei dann vielleicht auch wieder das Ding ist, ja, wenn sie nicht so in Stottern gekommen wären, hätte es vielleicht sich viel schneller getraut, das zu machen, aber trotzdem musst du dann halt irgendwann mal die Reißleine ziehen und einfach vielleicht den Spielern eine Pause geben, weil jetzt ist es...
Ja, aber also wahrscheinlich habt ihr Statistiken dazu, die das Gegenteil beweisen, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass die, also einzelne Namen, ja, wir spielen wenig, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er weniger auf oder dass er nicht den gesamten Kader einsetzen würde, ja. Also das überrascht mich ein bisschen, ja, dass euch das so aufstößt, ja. Von Beginn an selten, ja. Ich meine, Osasuna kann ich mich allzu gut erinnern, wie das ausgegangen ist, ja. Vielleicht hätte man dran festhalten sollen. Ich fand es damals cool, natürlich schade um die 3 Punkte, die wir damals liegen haben lassen, aber das war damals die richtige Entscheidung. Ich glaube, es war vorm Bayern-Spiel oder so direkt. Mhm. Ja. Das war sicher keine schlechte Idee, damals die Spieler ruhen zu lassen. Ja. Also, ich habe eine andere Wahrnehmung, aber wie gesagt, ich bin da eher wahrscheinlich nicht so sachlich wie ihr, sondern das ist bei mir ist es eine Gefühlssache und ihr kennt offensichtlich da genauere Daten. Ja. Also,
Das ist auch eher Eindrucksgeschichte. Also ja. ich merke, dass in der Innenverteidigung sehr wenig rotiert wurde.
Ja, aber die Innenverteidigung ist so ein Ding, oder?
Also, ja, war verletzungsgleich.
Also dort hast du überhaupt keinen Wechselspieler gehabt eigentlich, ja. Aber
Casado hat auch alles gespielt zum Beispiel.
Ja.
Pedri, alles. Also das sind schon so, und vor allem gerade im Mittelfeld hättest du jetzt inzwischen die Leute, um ein bisschen rein zu rotieren.
Also ich kacke mich zwar immer an, wenn Van Bommel spielt, aber offensichtlich De Jong.
Auch Niederländer.
Ja, genau.
Alles dasselbe.
Entschuldigung, oh, wie peinlich. De Jong spielt, ja, weil er strahlt keine Sicherheit aus, aber wie ihr schon richtig angemerkt habt, also unwesentlich beteiligt war er an bestimmten Siegen ja auch nicht. Also ja. Ich glaube, man muss geduldig sein. Ich glaube, dass der Flick, ich habe ein sehr gutes Gefühl mit dem Flick, dass er einen guten Weg einschlägt und ja, sich vielleicht auch da noch auch herantasten muss und abwägen muss. Ich glaube, dass er die Champions League jetzt sehr stark priorisiert hat, hatte ich das Gefühl. Also die Auftritte der Mannschaft in der Champions League waren eigentlich makellos, ja. Ich weiß, du hast gesagt, gegen Dortmund war es eine knappe Geschichte. Ja. Finde ich gar nicht so. Ja. Also es war erstaunlich, wie sie immer eins draufgelegt haben. Hat mich ein bisschen an die Bayern erinnert, wie sie gegen uns gespielt haben in der ersten Halbzeit. Da hatte ich immer das Gefühl, dass sie immer eine Antwort hatten auf das, was wir ihnen vorgelegt haben. Und so hatte ich das Gefühl, dass es dann gegen Dortmund gelaufen ist. Ja. Die Abseitsfalle hat gut funktioniert und wahnsinnig viel, vielleicht ist die Erinnerung trügerisch, aber hatte ich auch nicht das Gefühl, dass wir zugelassen hätten gegen Dortmund. Ja?
Doch, da waren schon einige Dinge dabei, also Sabitzer zum Beispiel hatte so seine Chancen. Ich habe es auch gerade nochmal recherchiert, also so die Startaufstellung maximal zwei Stellen hatte, also seit dem Sociedad-Spiel, maximal zwei Spieler waren nicht dieselben, die.
Ja. Und,
aber insgesamt quasi von den, also es waren 8 Spiele von den 80 Startaufstellungsspielern, weil Peña spielt immer, den würde ich jetzt nicht dazu rechnen, waren 69 immer quasi dieselben. Also 11 Mal hat er irgendwen rein rotiert. Das ist schon relativ wenig dafür, dass.
Das ist alle 3 Tage
spielst. Das ist alle 3 Tage. Ja. Und davor habe ich es mir gar nicht angeschaut, aber davor wird es ähnlich gewesen sein.
Wahrscheinlich noch stärker, ja.
Und vor allem am Anfang dieser Phase hat er öfter mal 2-3 Spieler rotiert in 2 Spielen oder so und seitdem eigentlich sehr wenig. Was natürlich auch, wie vorhin gesagt, eben Verletzungsthemen kommen da halt eben mit rein, aber es ist halt trotzdem. Ja, es ist einfach trotzdem zu wenig und es wird, glaube ich, jetzt trotzdem langsam zum Problem, wie man es halt auch jetzt sieht.
Ja, und vor allem, also ich glaube, je weniger du rotierst, desto weniger die Spieler, die du reinrotierst, sind dann auch in kritischen Phasen in diesem taktischen Verständnis drinnen und haben das Gefühl, dass sie in dem Mannschaftsgefüge wissen oder halt irgendwie gut eingefügt sind. Und dann ist es halt schwierig, wenn du 1-0 hinten bist gegen Leganés und du hast Spieler rein, die noch nie ein Spiel gestartet haben, die wenig spielen. Die fühlen sich dann vielleicht ein bisschen wie ein Fremdkörper. Und dann reinzukommen und mit dem Druck auch das Spiel drehen zu müssen in eine Mannschaft, die nur mauert, macht es auch nicht einfacher. Und das habe ich schon das Gefühl gehabt, also gegen Leganés jetzt am Wochenende, haben sie einfach die letzten 15 bis 20 Minuten nur noch wahllos irgendwelche Flanken reingebuttert. Das hat mich ein bisschen an Xavi erinnert. Und das kannst du halt machen, wenn du jemanden wie damals Cristiano Ronaldo bei Madrid hattest, also die Kopfball gefährlich sind. Luke de Jong, genau. Aber ansonsten, die haben wir halt nicht. Also Leber ist mal ja, mal nein. Am Wochenende, also gegen Leganés hat er auch am Fünfer einen freien Kopfball, den er sich an die Schulter geköpfelt hat.
Ich reibe mir gerade um die Stirn, ja. Bei der Erinnerung
dran. Genau, die Audiodeskription ist eingeschaltet auf dem Audiokommentar.
Ja.
Aber das ist auch sowas, wenn du jemanden hast, einen Stoßstürmer drinnen, den du anflanken kannst, dann ist es ein legitimes Mittel. Aber wenn du niemanden hast, der kopfballgefährlich ist, und unser kopfballgefährlichster Spieler ist Leber, der auch nicht ein eisblütiger Stürmer ist, also kaltblütiger Stürmer ist, dann ist halt die Frage, ob das ein zielführendes Mittel ist, und anscheinend haben sie keine anderen Antworten. Und das ist was mich dann eher beunruhigt, dass sie dann 20 Minuten vom Ende anfangen, wahllos Bälle reinzudreschen, die eigentlich wenig Aussicht auf Erfolg haben, anstatt dass es irgendeine andere taktische Komponente gibt, die da vielleicht reinspielt. Und das hängt schon auch mit Lamine Yamal zusammen. Er ist früher ausgewechselt worden, er war schon seit dem Foul nicht, also ist er nicht mehr rund gelaufen, hat ja auch in der ersten Halbzeit schon angedeutet, dass er gewechselt werden will, hat dann gesagt nein. Aber auch davor schon, ich habe das Gefühl gehabt, er ist die letzten eineinhalb Spiele nicht ganz auf der Höhe gewesen. Und dann fehlen dir diese kreativen Impulse, wie Bälle hinter die Verteidigung in genau dem Zeitpunkt zu spielen oder jemanden eins gegen eins aussteigen zu lassen, was auch wenig vorkommt. Und dann wird es halt schwierig. Also, und ich glaube, das Ding ist halt schon, der Hansi Flick ist dieselbe Taktik bei Bayern gefahren und sie ist super aufgegangen. Also wir sind offensive Pressen, wir schießen mehr Tore als der Gegner und das hat halt dort auch besser funktioniert in der Liga, abgesehen jetzt von der Champions League, aber in der Liga, weil, glaube ich, auch die deutsche Liga kleinere Mannschaften nicht so stark sind wie, also würde ich sie schwächer einschätzen als in der spanischen Liga.
Das Gefälle ist einfach größer, ja.
Genau, und dann kannst du es dir halt erlauben, dass du mit 60% spielst und trotzdem 2-0 gewinnst, anstatt dass du 0-1 verlierst, weil du einmal unkonzentriert warst und dann einen Corner-Deal kriegst, dass du extrem schlecht verteidigt hast und die gegnerische Mannschaft weniger Fehler macht als jetzt eine kleine Mannschaft in Deutschland zum Beispiel. Mhm.
Ja, also das zum einen dann auch, dann kam da auch noch dazu, die Saison war damals nicht ganz so gestopft wie jetzt diese. Das ist natürlich auch so ein Faktor.
Stimmt, war die Covid-Saison, ja.
Also das kommt dann noch dazu, hinten raus zum Saisonende, aber auch es ist ja trotzdem, und das merken ja alle Teams, und deswegen ist es mit auch ein Grund, warum wir, also natürlich sehen wir es bei Barca am ehesten, aber es gibt ja sehr viele Teams, die irgendwie die letzten Jahre irgendwie stark waren und jetzt nicht mehr an die Leistung anknüpfen können, oder es gibt auch deutlich mehr Verletzungen. Mhm. Es ist einfach absurd, die Spieler haben alle seit Saisonbeginn, der irgendwann im August war, haben alle Nationalspieler wirklich alle 3 Tage gespielt. Bis jetzt durchgehend, und es war die letzten Jahre nicht so. Und ich glaube schon auch, dass dieses ganze, der ganze Stil ist natürlich noch viel schwerer durchzuziehen über eine Saison, wenn es halt so kompakter wird. Dann ist der Spielplan und dadurch auch mehr Leute ausfallen. Und dann kam eben noch dazu, dass in dem Jahr bei den Bayern kam halt noch eine Pause im Frühjahr dazu, die auch zur, also tendenziell wahrscheinlich für die Frische der Spieler nicht geschadet hat.
Ja, ich meine, wenn man sich jetzt, also ich habe es mir am Wochenende angeschaut, die größeren Vereine, die Champions League unter der Woche gespielt haben, ziemlich viele an Punkte liegen lassen.
Ja, ja.
Und zwar sehr gegen Mannschaften, wo du dir normalerweise denkst, das sollte sich gut ausgehen. Mhm. Also wir sind nicht die Einzigen, die diese Belastung spüren als Verein. Auch da, wie wir schon lange kritisiert haben, ein immer steigenderer Spielplan. Und das ist natürlich jetzt, wenn man es positiv sehen will, um nach 40 Minuten fast mal eine positive Note auch anzuschlagen,
wenn du es gefällt hast.
Ja.
Ist zu früh.
Musst du jetzt ertragen.
Also, Entschuldigung, wir hatten eh schon voran. Also, die zweite nur für positive. Positiv.
Aber da ist dann zum Beispiel eine Nicht-Teilnahme an der Club-WM, kann was sehr, sehr Positives sein. Weil die werden sich erstens Zeitunterschied, Flüge, bla bla bla, und dann spielst du in ein paar Tagen extrem viele Spiele. Kann natürlich potenziell für Barca gar nicht so schlecht sein, wenn du gegen direkte Konkurrenten da ein bisschen eine Pause hast und diesen Scheiß nicht mitspielen musst, um dich zu erholen, um ein bisschen zu regenerieren, um an den taktischen Kniffen zu arbeiten.
Also im Hinblick auf die nächste Saison ist das Gold wert.
Ja. Oder einfach, dass die Spieler alle mal,
oder fürs Frühjahr vielleicht auch,
einen Urlaub machen können. Also dass die einfach mal 2-3 Wochen alle irgendwie durchschnaufen können.
Die sind alle Millionäre, die haben nicht Urlaub zu machen.
Die Kinder. Der Lamine ist dann eh schon 18, dann ist es vorbei mit der freien Zeit.
So ist es.
Aber ja, weil es vorhin noch mal kurz auch nur angeschnitten wurde, wir können da noch kurz auf die Situation in der Champions League auch eingehen.
Wenn du jetzt die Positivität reinbringen willst.
Ja, ich finde schon wichtig. Also die großen Spiele sind gewonnen worden. Eigentlich. Und auch die kleinen Spiele auch. Es war ja oft an der Kippe. Ja, gegen Bayern haben wir eh schon geredet, aber Auch Dortmund war sicher kein Honigschlecken, aber ich meine, auswärts gegen Dortmund muss mal gewinnen. Ich meine, Barcelona hat, glaube ich, noch nie gegen Dortmund auswärts verloren, glaube ich, gelesen zu haben.
Ja, aber die auch gespielt ist dann auch.
Ja, ich erinnere mich an dreimal vielleicht, ja. Aber ich kann es auch zeitlich nicht mehr zuordnen, ja. Auf jeden Fall, ja, eine relativ gute Bilanz gegen Dortmund, aber nichtsdestotrotz, also das sind die Spiele, die wir die letzten Jahre ja auch so stark bemängelt haben, dass wir die wichtigen Spiele nicht gewinnen konnten. Ja? Und heuer, so bis jetzt, und wir werden sehen, wie es gegen Atletico am Wochenende läuft, aber waren sie nicht bei jedem Spiel souverän, aber sie waren sehr kompetitiv. Sie konnten gut mithalten und haben am Ende eigentlich das Spiel für sich entscheiden können. Ja.
Also jedes große Spiel haben wir gewonnen. Wenn man jetzt mal Monaco, würde ich bei allem Respekt für eine Mannschaft, die uns zweimal innerhalb von 2 Monaten 3-0 besiegt hat, nicht zu den großen Spielen zählen. Also.
Naja, ja.
Die Gapa Champions. Ja. Aber ja, in der Champions League sind wir, ich habe die Tabelle vor mir, wir sind
Zweite.
Nach 6 Spieltagen Zweite, 3 Punkte hinter Liverpool, aber allerdings auch nur 2 Punkte vor dem 8. und 3 Punkte nur vor Dortmund auf dem 9. Platz, also die ersten 18 ja fix.
Genau, deswegen war der Sieg gegen Dortmund auch so wichtig.
Genau. Und spielen jetzt noch gegen
Benfica
auswärts. Die sind bisschen weiter unten, am 15. Platz, aber auch nur 5 Punkte hinter uns und gegen Atalanta, die 4 Punkte hinter uns sind. Also es sind noch 2 schwere Spiele.
Definitiv.
Ein Sieg sollte eigentlich aus den 2 Spielen, sollte uns wahrscheinlich ein Sieg, ein Unentschieden vielleicht in den Top 8
platzieren. Also ein Sieg auf jeden Fall, weil was man ja in dieser ganzen idiotischen Tabelle dann auch wieder nicht absehen kann und was auch einfach kein Mensch nachvollziehen kann, gegen wen die anderen spielen, weil die haben auch dann nicht alle geschenkte Gegner und das muss einfach rein rechnerisch, müssen manche davon auch noch gegeneinander spielen, die uns irgendwie aufholen könnten.
Also, beziehungsweise, wir haben viele Top-Vereine, die ganz unten sind, ja, die noch gegen die Mannschaften oben spielen werden. Ja, also das ist, da kommt schon noch einiges Spannendes. Ja.
Genau. Also es ist leider absolutes Chaos und niemand weiß, aber mit 15 Punkten, glaube ich, hat man schon gar nicht so schlechte Chancen, unter die Top 8 zu kommen. Und eben ein Spiel müssen wir noch gewinnen und dann sind wir auf jeden Fall unter den Top 8. Aber das wäre extrem wichtig, weil es einfach das Risiko nimmt und also nach den letzten Jahren auch einfach wichtig ist, in der Champions League jetzt mal wieder zu zeigen, hey, wir gehören dazu, zu den besten Teams, für uns ist das jetzt kein Risiko, wir müssen nicht wie Madrid nochmal in die Playoffs und einfach um die Pausen zu haben.
Ja.
Also es wären einfach 2 Wochen, wo wir keine Spiele haben unter der Woche und das ist, glaube ich, wirklich Gold wert.
Und du bringst auch Geld schnell in trockene Tücher. Ist relativ gut honoriert, unter die ersten 8 zu kommen. Ja. Ich glaube, der Erste bekommt nochmal 32 Millionen drauf. Sowas, ja. Okay. Also es wird dann in 32er Portionen unterteilt es wird dann durch die Platzierung schrittweise weniger. Ja. Ich habe es mir notiert, aber es ist beachtliches Geld auf jeden Fall.
Noch Liverpool zu überholen und auf den ersten Platz zu kommen.
Also, ja, oder umso bitterer
ist die Niederlage gegen Monaco. Ja, aber es ist nur wenig Geld weniger. Ja. Ja, ist extrem bitter, die Niederlage gegen Monaco. Aber ob du Erster oder Zweiter bist, ist dann egal. 10 Millionen kriegst du nochmal fürs Aufsteigen ins Achtelfinale. Ja, also fürs Aufsteigen ins Achtelfinale. Und weil das andere wäre ja so de facto das 16. Finale.
Ja.
So ein gefaktes 16. Finale.
Der Modus ist so ein Scheiß.
Was dann auch schade ist, dass das erst im Jänner entschieden wird, weil es wäre fürs Spieler registrieren wahrscheinlich ganz gut zu sagen, wir haben schon fix so und so viel Einnahmen, aber vielleicht haben wir es eh schon budgetiert, dass wir Zweiter werden oder Erster werden in der Gruppenphase.
Ja, sollen wir damit,
das denke ich nicht.
Sollen wir damit die Spielleistungen mal ruhen lassen, nachdem wir gehatet haben und zu einem anderen Thema kommen, und zwar die Inskriptionen. Weil ein Dani Olmo mit Jänner seine Inskription verliert. Und ich habe gelesen, in seinem Vertrag steht, wenn er bis Jänner nicht verliert, oder bis Ende Jänner nicht inskribiert ist, dann kann er frei gehen. Was ich nicht glaube, dass er machen würde, aber trotzdem eine gewagte Klausel in seinem Vertrag. Und heute hat sich ja Joan Laporta zu Wort gemeldet.
10 Millionen sind das, entschuldige, nur fürs direkte, für der Erste der Tabelle kriegt nochmal 10 Millionen und der Zweite eben ein 32stel weniger. Ja, also okay. 9,6 ja. Oder was weiß ich, was das ist. Ja. Mhm. Ja, was hat Laporta gesagt?
Laporta hat gesagt, dass sie bezüglich der Inskription von Olmo heute bei einem Gericht quasi eine Garantie hinterlegt hätten, die garantieren sollte, dass sie genug Mittel haben, damit sie Olmo und Paul Victor im Jänner einschreiben können.
Aha.
Aber es gibt anscheinend noch kein Ergebnis, was auch geil ist, weil mit Jänner ist nicht mehr so weit weg, sind 2 Wochen. Und dann hat er noch gesagt, so ja, es soll bald möglich, also bald Nachrichten geben und hoffentlich geht es sich dann auch noch mit dem Ausfall von Ter Stegen aus.
Mhm. Ah ja, stimmt, Ter Stegen kommt dazu.
Genau,
ja.
Aber Christensen kommt ja wieder zurück. Also ja. Das wird sich dann ändern.
Aber ich habe gehört, es gibt, also wir verkaufen ihn. Und ich wäre es gar nicht so abgeneigt, ja? Wenn man hört, dass wir für Sommer, wenn das stimmt, diesen Tar von Leverkusen ablösefrei verpflichtet hätten, dann wäre es.
Wäre es 100% Gewinn, oder?
Jo. Ja, aber wir haben halt auch vor, weiß ich nicht, wenigen Minuten gesagt, das Problem in den letzten Wochen war auch, wir konnten in der Abwehr nicht
rotieren. Ja, aber Araujo kommt zurück.
Genau, Araujo kommt zurück. Eric Garcia sind wir, glaube ich, alle jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, dass wir den.
Ja, aber der ist halt auch wieder nicht schlecht.
Also
ja,
ich muss sagen, gegen Leganés hat er gute Bälle rausgespielt. Genau. Also deswegen hat er ihn auch anstatt Kubasi reinrotiert und nicht anstatt Inigo Martinez, um diesen ballspielenden Centerback ein bisschen wechseln zu lassen.
Auch sehr, sehr
genau. Gut ist. Und laut Gerüchten sind sie ja sehr gut positioniert, Jonathan Tah von Leverkusen ablösefrei im Sommer zu holen, der auch kein schlechter Innenverteidiger ist, der Ball rausspielt. Hast du nicht mitbekommen?
Das hat er gerade gesagt.
Achso, hast du gerade gesagt? Entschuldigung, hab das voll über. Entschuldigung. Mein Fehler. Aber ja.
Aber vor allem lustig, dass er die Reaktion noch, hast du es nicht mitbekommen, das war sehr nett. Aber ja.
Dann habe ich, glaube ich, irgendwas
so, falls recherchiert. Falls du es nicht mitbekommen hast. Wir sind sehr gut positioniert, von Leverkusen Tar ablösefrei zu verpflichten.
Das hast du von mir gehört.
Habt ihr von diesem Tar gehört? Also prinzipiell finde ich absolut, also Christensen, ich
finde... Das ist das Problem, wenn man Statistiken im Podcast kurz nachliest und 20 Sekunden ausschaltet, um zu lesen.
Ja, schalte beim Baul aus, du Arsch.
Ja, das ist nicht so wie vorhin, als ihr beide das Handy gehalten habt, während ich geredet habe, ich einfach nur gedacht habe, okay, jetzt muss ich noch irgendwie überbrücken.
Wir haben nur unsere Notizen gecheckt.
Auf jeden Fall, prinzipiell, also finde ich Christensen sehr sympathisch und ich finde, er hat auch gute Leistungen gebracht, aber aus buchhalterischer Sicht muss man einfach sagen, würde es extrem viel Sinn machen, ihn abzugeben, weil eben jeder Verkauf dann als reiner Gewinn gilt. Finde ich viel besser auch als Araujo, bei dem es auch für die Bilanz das sehr gut ausschauen würde, aber den ich für spielerisch und vor allem auch als Persönlichkeit wichtiger finde für die Mannschaft. Aber ein bisschen gewagt fände ich es schon, jetzt
im Jänner zu verkaufen
und dann halt zu hoffen, dass wir es über die Rückrunde schaffen. Klar, wenn wir ihn verkaufen und dadurch 2 Spieler registrieren können, dann muss man drüber nachdenken, aber es ist halt trotzdem, es reicht wie letztes Jahr eine blöde Situation, wo irgendjemand dem anderen ins Knie fällt.
Und ja, natürlich, ja.
Du stehst halt 4 Wochen oder was, wenn es gut läuft, wieder sehr knapp da oder mit weniger Innenverteidigung da.
Allerdings, das hat Kubas...
Bitte du? Was dafür spricht, ist halt auch, dass Christensen sehr stabile Leistungen gebracht hat, aber vor allem in der ersten Saison. Letzte Saison war er viel verletzt. Diese Saison ist er die ganze Zeit verletzt. Also es ist schon noch ein Spieler, der sehr verletzungsanfällig ist. Das heißt, wie sehr kannst du darauf vertrauen, dass er für dich da ist und verfügbar ist, wenn sich jemand verletzt, der kritisch ist in der Innenverteidigung, ist eine andere Geschichte. Also
das kann man nicht wissen.
Das aber kannst du vorher nie wissen.
Aber ich finde es einfach, eben weil auch genauso, muss man sagen. Wir jetzt gerade gesagt haben, wir haben uns fehlen die Spieler und Christensen ist halt zum Beispiel auch einer, der den du halt im Mittelfeld auf der 6 irgendwie einsetzen könntest, so ein bisschen. Also er wäre schon einer, er könnte einfach sehr fehlen in entscheidenden Momenten. Mhm. Wenn es alles gut läuft, ist es eh wurscht. Wenn es schlecht läuft, gibt es die entscheidenden Momente auch nicht.
Ja, weil aber so dünn besetzt wie die Verteidigung ist, macht mir die 6 natürlich noch mehr Sorgen, ja, weil also
vor allem also die von Casado, der Part, der ballgewinnende Part, der
ihr war das ist einfach
ideal, wenn jetzt Marc Bernal nicht so lang verletzt wäre, weil wenn er nicht verletzt wäre, wäre Casado wahrscheinlich gegangen, aber wenn er jetzt halt jetzt nach ein paar Monaten zurückkommen würde, wäre es halt geil, weil dann wäre Casado schon etabliert und du hättest noch jemanden.
Klassiker wäre gegangen.
Ja, ich glaube, dass er sie ihn gehalten hätte.
Er war schon, glaube ich, also letztes Jahr wurde es ihm schon nahegelegt und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Flick war derjenige, der ihm gesagt hat, chillax, ja, bei mir kriegst du eine Chance, weil er sich eben die B-Mannschaft regelmäßig angeschaut hat, noch bevor es verkündet wurde, dass er Trainer wird.
Und dann hat sich halt Bernal verletzt, weil der war schon derjenige von den beiden, der mehr gehypt wurde, auch in der Vorsaison und so weiter.
Ja, aber auch, also sorry, die paar Spiele, die ich von ihm gesehen habe, das war
extrem
einfach
stark,
das war eine Frechheit, was der gebracht
dann
hat.
Dann hätten sie vielleicht Casado gehen lassen, weil du dir denkst, wir haben Bernal und so hast du jemanden gefunden, der sich extrem gut reinarbeitet. Und also auch, was mir bei ihm sehr taugt, ist, wie er sich auf dem Platz verhält. Also er hat keine Angst davor, andere Spieler zurechtzuweisen und ein bisschen darauf hinzuweisen, wo sie stehen müssen, wie sie pressen müssen. Also das finde ich sehr stark. Da merkt man auch, dass er ein bisschen älter ist und sich schon ein bisschen ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Und sich
ja, und Führungsspieler war. Ja. Aber trotzdem nicht selbstverständlich, das halt dann mit dem Lewandowski zu machen.
Ja. Das ist unglaublich. Also der Dude. Ja. Das ist unfassbar. Also den schaue ich so gern zu beim Spielen, muss ich sagen. Das macht mir so, nur Pedri macht mir fast mehr Freude und Jamal vielleicht, ja, aber
vielleicht.
Ja, du weißt, ich bin nie so ein
was nie einer für die guten Spieler, genau, was einer für die.
Aber was Kubasi zum Beispiel macht. Also es gibt schon einige
sehr schon
gute Spieler.
Ich glaube, wir müssen geduldig sein. Benja würde ich auch gerne nochmal kurz loben, weil ich meine, dieses typische Talk in der Kneipe, der Trottel, wann kommt endlich dies wieder zurück, der Testegen und dies und jenes.
Das sind dieselben Leute, die Testegen seit 5 Jahren raus aus Wasser haben.
Ja, aber also nicht nur die, ich muss schon sagen, dieses Spiel, wo Testegen sich verletzt hat, ich habe schon einfach das Gefühl gehabt, okay, shit, da geht es gerade unsere Saison zu Ende.
Ja, ja, aber das hatte ich bei schon mehrfach diese Saison mit den Langzeitverletzten, muss ich sagen. Also, wie der Marc Bernal sich verletzt hat, habe ich mir gedacht, Alter, das war's jetzt. Jetzt haben wir endlich einen Sechser und jetzt ist die Saison gelaufen. Ja, das war, glaube ich, das vierte Spiel der Saison. Und ich dachte mir, also diese Schlüsselposition werden wir nicht mehr besetzen können, Gott sei Dank schon. Und muss sagen.
Also Chesney hat es nicht den einmal auf eine Minute geschafft und das
wird absolut verdient. Wahrscheinlich im Cup spielen und ich gebe zu, er strahlt nicht immer Sicherheit aus, ja, aber er macht wenig falsch, ja. Und er macht verdammt viel richtig, ja.
Und ich finde schon, dass man eindeutig merkt, also ich habe es immer wieder gedacht beim Rauskommen. Also wenn er irgendwie 30 Meter vom Tor einen Ball abläuft, du merkst schon, dass er viel, viel sicherer ist als in den ersten
Anfang,
Wochen. Und auch als letztes Jahr, wo er auch lang gespielt hat eigentlich. Und er hat nie diesen Punkt erreicht. Natürlich ist er jetzt, hat er nicht das spielerische Niveau vom Ter Stegen. Aber deswegen ist er halt auch die zweite Wahl. Aber er macht es schon sehr, sehr gut.
Und also der hat Weltklasse Paraden. Also auf der Linie, also Reflexe, bin ich teilweise sprachlos. Ja, so. Der hat ein paar, ich glaube, gegen Dortmund, die eine wird runter.
Also, ja, wieder runter.
Bist du deppert, ja? Also aus kürzester Entfernung mit vollem Karacho, mit verdeckter Sicht und er hält den noch. Also faszinierende Fähigkeiten, ja? Oder ist da ein Glöckchen eingebaut im Ball, wie beim Blindenfußball? Ich weiß es nicht, aber so Wahnsinn, ja? Also das wollte ich eben auch nochmal, wenn wir schon die Verletzten angesprochen haben, beziehungsweise auch deren Ersatz gelobt haben und es mir vorhin eben, hatte ich keine Gelegenheit gefunden gehabt, ihn noch zu erwähnen, aber das war mir schon ein Anliegen, den auch nochmal heute eben anzusprechen. Ja. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ich glaube, dass wir zuversichtlich sein können. Ich glaube, dass die Pause gut sein wird und ich bin guter Dinge, dass wenn man die Erwartungen zurückschraubt, weil erinnern wir uns bitte nochmal, und das sage ich jedes Mal wieder, wir sind in die Saison gestartet, um mitspielen zu können, um eine gute Übergangssaison zu machen, ja, in der Champions League ein bisschen was zu bewirken und so weiter, ja, und das haben wir erfüllt, ja, alle die Erwartung haben, dass wir jetzt Meister werden und ich, ja, es hat sehr gut ausgesehen und so weiter.
Ich will ich trotzdem nochmal. Also.
Ja, ich war auch gehypt, aber ich deswegen muss man es nochmal ansprechen. Ich meine, schauen wir uns die Mannschaft an. Das ist dieselbe Mannschaft wie letztes Jahr. Und
naja, jetzt haben sie schon einen extrem guten Kauf gemacht. Also Star Victor,
ja. Star-Transfer Olmo, den ist immer Verlass.
Das wollte ich jetzt nochmal eben ansprechen, ja, im Großen und Ganzen, außer die zwei Transfers, das ist die vom letzten Jahr, allerdings stark verjüngert und ich glaube, dass wir genau mit den Füßen am Boden bleiben müssen, dann ist vielleicht eine Überraschung möglich, aber per se, wir sind nicht als Meisterteam in die Saison gestartet, ja, oder als überhaupt einen Titelkandidat. Also ich habe mich nie so gesehen, ja. Und ich glaube, das wären gut beraten, wenn wir es weder von den Spielern jetzt verlangen noch vom Trainer, ja. Da tun wir uns nämlich keinen Gefallen und ihnen auch nicht, ja. Also ich finde, dass man jetzt aushauen muss.
Konsolidierung der Finanzen ist das Vordergründige, dass der Verein wieder gesund wird. Dann kannst du nämlich auch zum Beispiel bestimmte Positionen besser verstärken, um bestimmte Schlüsselpositionen eben gut zu besetzen. Und da, also ich meine, dieser Nike-Deal, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der damit reinspielen wird, auch andere Geschichten, wo es gut ausschaut. Das kann nur, ich glaube nicht, dass es mit Februar aufmacht. Ich glaube, das wird sich
nicht passieren. Ja, ich glaube schon.
Aber ja, ich habe jetzt wieder eine Analyse gelesen von jemandem, der gemeint hat, der von dem, was er sieht auf den Bildern, glaubt er nicht, dass es mit Februar ganz aufmachen wird.
Ja, aber also ich kann mir auch noch nicht vorstellen, wie der ganze Scheiß da
dann. Genau, ja. Aber das wird dann auch nochmal ein großer Faktor werden und ich glaube, es schaut dabei gut aus, dass es in die richtige Richtung geht.
Ja, also ich stimme euch zu. Andererseits ist halt einfach, es ist offensichtlich, wir haben die Chance, Meister zu werden, diese Saison. Wir haben die Chance, Madrid einen Titel wegzuschnappen, potenziell. Ich meine, wenn es Atletico wird, den gönne ich es jetzt nicht, aber es wäre wenigstens weniger schlimm. Aber es wäre halt einfach, die Chance ist da.
Griezmann, war schön.
Die Chance ist da,
150 Millionen zahlen,
ja. Im ersten Mbappé Madrid Jahr ihnen die Meisterschaft wegzunehmen. Mhm. Oder? Und das mit einem so jungen Team, mit sehr vielen Spielern aus der eigenen Jugend. Es ist halt schon sehr verlockend. Aber ja, prinzipiell darf man nicht zu viel verlangen und man muss auch einfach realistisch bleiben. Es ist auch noch nichts verloren. Also es ist, Stand jetzt sind wir Tabellenführer. Gut,
mit einem Spiel weniger.
Mit einem Spiel mehr, aber die anderen müssen das nächste Spiel auch erstmal gewinnen und haben auch nicht alle Spiele gewonnen.
Und wir spielen noch gegen Atletico.
Genau, wenn das keine Niederlage wird, dann
schaut es auch wieder besser aus.
Genau.
Und wir oder haben sogar eine Sieg. Pause auch über den Winter. Sollten wir in der Champions League fix uns qualifizieren und die Club-WM, die uns auch in die Karten spielen sollte, was Erholung angeht und Fitness.
Ja, wobei die ja erst für nächste Saison schlagen.
Ja. Ah ja, stimmt ja.
Aber Madrid muss jetzt zu diesem Intercontinental Cup, ja, glaube ich. Mhm. Also die haben dann auch das Problem, wo jetzt wir wenigstens dann...
Ich kenne mich schon nicht mehr aus, einfach vor diesen ganzen...
Mal zwei Wochen Ruhe haben, dann kommen auch die... Irgendwann müssen sie noch die ganzen Cup-Spieler unterbringen, aber da wird es dann hoffentlich wirklich mal eine Zeit sein, wo man rotieren kann, wo dann die erste Garde trotzdem auch mal ein bisschen mehr Verschnaufpause bekommt. Also ich glaube, vielleicht ist auch der schwierigste Teil der Saison durch die Belastung dann auch erstmal vorbei. Und da sind wir nicht in der schlechtesten Position, nicht in der guten Position, wie man gedacht hätte vor 6 Wochen, aber auch nicht schlechter, als wir zu Saisonbeginn gedacht hätten.
Genau, ja.
Also so gesehen, ja, und man muss halt trotzdem auch festhalten, und ich finde, man darf nicht vergessen, zum Beispiel bei Xavi, es wird viel kritisiert und viel zu Recht, aber so jemand wie Kubasi, über den wir uns jetzt extrem freuen, hätte auch nicht jeder Trainer die Eier gehabt, den reinzuschmeißen letzte Saison. Und ich glaube,
auch ein Lamine Yamal mit 16, also mit 15 das Debüt zu geben.
Ich glaube, Kubasi hat bis jetzt geschont, wurde 38 Spiele am Stück, was eine ganze Ligasaison ist, eigentlich von Anfang an gespielt. Und da hat er erst im Februar sein Debüt gegeben. Also es war schon auch ein Geniestreich quasi. Und dann also darauf jetzt aufzubauen und gleichzeitig macht es einfach die Saison tendenziell wieder deutlich mehr Spaß zuzuschauen. Und das ist einfach eine gute Kombi, wo man sagen kann, es kann im nächsten Jahr, im neuen Jahr noch netter werden.
Ich würde sagen, das sind gute Schlussworte.
Was sagst du, Matthias? Ich bin auch sehr zufrieden mit mir.
Vamos, carajo!
Ja, dann wünschen wir einen guten Rutsch und...
Ja, weil davor werden wir sicher nichts mehr aufnehmen.
Also ich glaube nicht,
wir versprechen. Was? Aber wir hören uns danach hoffentlich mit positiven Nachrichten. Ja. Außer ihr liebt unseren negativen Style, dann werden wir schon was finden.
Es ist immer unser negativer
Style. Ihr könnt einfach nächsten Samstag ins Chelsea kommen und euch dann
das live anhören, wie wir es wollen.
Mich trifft ihr nicht, aber gut. Wird keiner traurig sein.
Vielleicht ist der Manfred da.
Also bis dahin. Visca el Barça.
Y Visca Catalunya.
Ciao.
Baba. Ja.